Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die Iren stimmen darüber ab, ob das Abtreibungsverbot aufgehoben wird. Per Verfassung sind Schwangerschaftsabbrüche dort verboten im katholischen Irland. Wir hören in dieser Podcast-Episode die Argumente beider Seiten. Und wir reden darüber, wie Frauen bisher das strenge Gesetz umgehen konnten.
Es kommt aber auch noch vor, dass irische Frauen sich im Internet Abtreibungspillen bestellen und die dann in Irland nehmen, allerdings nicht unter ärztlicher Aufsicht. Das heißt, das kann natürlich gefährlich sein, wenn es da zu Blutungen kommt.
Außerdem Thema bei uns, übertreiben im Lebenslauf. Vielleicht auch ein bisschen schwindeln, das macht vielleicht jeder mal. Da wird aus einem kurzen Schnupperpraktikum ein fettes Betriebspraktikum oder aus einem halben Jahr Party machen mit Raphael in Madrid wird ein Auslandssemester. In Italien hat der Kandidat für den Job des Premiers, Giuseppe Conte, wohl auch ein wenig übertrieben. Da wurde aus ein paar Stunden in der Uni-Bib in New York ein Forschung auf den neuesten Stand bringen an der New York University. Was geht da im Lebenslauf und was nicht? Darüber sprechen wir. Und ist denn eigentlich diese Münze jetzt mehr wert oder weniger? Oder war sie eigentlich nie was wert und es bleibt auch so? Eine Münze im Online-Shop des Weißen Hauses, eine Gedenkmünze zum geschichtsträchtigen Treffen zwischen Donald Trump und Kim Jong-un?
Das ist keine Münze, das ist eine Medaille.
Okay, der Shop hat jedenfalls ein Sonderangebot draus gemacht. Die Nachfrage war wohl so groß, dass der Server des Shops den ganzen Tag schon down war. Wir lassen uns von einem Münz- und Medaillenexperten einschätzen, wie hoch der tatsächliche Wert des Dings für Sammler eigentlich ist.
Ich würde mal sagen, die sich ernsthaft mit sowas beschäftigen, die würden das nicht mit der Kneifzange anfassen.
Die Podcast-Version des Updates vom 25. Mai 2018. Viel Spaß.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was für ein Hin und Her. Gestern noch Treffen abgesagt. Heute sagt US-Präsident Donald Trump, dass man ja auch gerade immer noch Gespräche führe und der Gipfel mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un am 12. Juni doch noch stattfinden könnte. Sowohl Nordkorea als auch die USA haben ja die Tür für Verhandlungen ja so einen Spalt offen gelassen. Und irgendwo dazwischen steht der Präsident von Südkorea, Moon Jae-in, der nach dem historischen Treffen mit Kim Jong-un vor einem Monat noch sehr, sehr viel Zuversicht ausgestrahlt hat. Gestern aber dann doch sehr enttäuscht war von der Entscheidung Trumps. Was Moon Jae-in jetzt noch für Optionen hat, das klären wir mit dem Journalisten Frank Hollmann. Grüß dich, hallo Frank.
Hallo.
Wie hart hat Südkoreas Präsident Moon Jae-in daran gearbeitet, dass es überhaupt einen Termin für dieses Treffen zwischen Kim und Trump gegeben hat?
Na, die Annäherung zwischen Nord und Süd, die begleitet Moon Jae-in eigentlich schon in seiner gesamten politischen Karriere. Er war vor etwa 10 Jahren Stabschef des damaligen südkoreanischen Präsidenten, des zweiten, der sich mit dem damaligen nordkoreanischen Machthaber getroffen hatte. Auch da war das schon auf Moon Jae-ins Agenda und er hat im Wahlkampf auch immer wieder gesagt, dass er die Annäherung möchte. Dafür wurde er von südkoreanischen erzkonservativen Kreisen als Kommunist, als Nordkorea-Versteher, Zeit seines Lebens, Zeit seiner politischen Karriere immer wieder gebrandmarkt. Aber Moon Jae-in hält daran fest, weil er fest davon überzeugt ist, dass nur eine Politik ähnlich der Ostpolitik Willy Brandts, der südkoreanischen Nation und der ganzen koreanischen Halbinsel Frieden und Stabilität bringen kann.
Moon Jae-in, der soll gestern völlig perplex über Trumps Absage gewesen sein und er habe davon in den Medien erfahren, also tatsächlich noch nicht mal auf dem offiziellen Weg. Ist er doch kein Vermittler zwischen den USA und Nordkorea, wie viele geglaubt hatten?
Naja, er hatte eine ganz, ganz schwierige Position. Er ist da eingekeilt zwischen lauter Großmächten. Das sind ja nicht nur die USA, das ist auf der anderen Seite China. Dann ist noch Japan, der Erzfeind da, der mischt da auch noch immer mit. Und im Norden ist dann auch noch Russland dabei. Das heißt, Moon Jae-in und seine Regierung müssen sehr, sehr vorsichtig da taktieren, bloß keinen verprellen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass was Trump da mit seinem engen Verbündeten Südkorea dort gemacht hat und sie nicht mal vorab zu informieren, ist natürlich auch nicht die feine englische Art und hat sicherlich Moon Jae-in auch verärgert.
Jetzt ist weiter unklar, Komplettabsage oder so ein aufgeschobenes Treffen oder vielleicht dann doch der 12. Juni in Singapur. Mischt da momentan Moon Jae-in noch bei diesem ganzen Hin und Her mit?
Er versucht zumindest immer wieder Strippen zu ziehen. Er hat allein mit Donald Trump in den letzten Monaten 15 Mal telefoniert, um da eine Annäherung hinzubringen. Er hat auch ständigen Kontakt zu den Japanern, zu den Chinesen, um dort die Situation auszuloten. Aber ich glaube, wenn es um die richtige Entscheidung geht, dann geht es da zwischen Kim und Trump. Weil Kim möchte natürlich auf seiner Seite ernst genommen werden von den Nordkoreanern und er möchte Garantien haben, wenn er Ja zu einem Treffen nach Singapur, dort ist es ja anvisiert kommen sollte. Und da scheint er sich sehr unsicher zu sein. Werden die Amerikaner wirklich ihm diese Sicherheitsgarantien geben? Und dann gibt es auch Nordkorea-Experten, die sagen, möglicherweise hat Kim auch Angst, das eigene Land länger zu verlassen, weil sich nicht ganz sicher ist, was dann hinter seinem Rücken im Militär dort passieren könnte. Also da ist auch ab und zu mal vom Putsch die Rede. All das scheint die Lage im Moment sehr kompliziert zu machen. Und das sind so Aussagen wie jetzt von Donald Trump natürlich alles andere als hilfreich.
Dann gehen wir mal weg von den USA. Könnte es für Moon Jae-in auch eine Lösung ohne die USA geben? Dafür sagen wir mal mit China. Was könnte er für so eine Lösung tun?
Ja, Moon hat ja schon angedeutet, notfalls muss es ohne die USA gehen, weil er an diesem Kurs zur Aussöhnung, zur Annäherung an Nordkorea unbedingt festhalten will. Chinas Rolle wird aus unserer Sicht, finde ich, völlig unterschätzt, denn China spielt eine ganz gewichtige Rolle. Wenn China Nordkorea fallen lassen würde, hätte Kim ein gewaltiges Problem. Und auf der anderen Seite hat China natürlich ein großes, großes Interesse an einer solchen Annäherung, denn Nordkorea wird im Gegenzug für eine Abrüstung, für eine nukleare Abrüstung, auch Gegenleistungen von den USA verlangen. Das kann ja zumindest nur ein Teilabzug der amerikanischen Truppen sein. Und eine Schwächung der USA vor der chinesischen Küste, das ist natürlich ganz im Interesse von Peking. Denn Peking dehnt seinen Einfluss ja Stück für Stück aus. Und auch andere Nachbarländer, wie beispielsweise Taiwan, beobachten das mit großer, großer Sorge. Und deswegen hat China ein großes Interesse daran, dass die Rolle der USA direkt vor seiner eigenen Haustür geschwächt wird.
Frank Hollmann war für die ARD in Südkorea und hat auch dort den Präsidenten Moon Jae-in getroffen. Eine Einschätzung von ihm, wie sich dieser Präsident jetzt in nächster Zeit verhalten wird und was das für ein Rückschlag für ihn gewesen sein muss, dass Trump jetzt erstmal den Nordkorea-Gipfel mit Kim Jong-un abgesagt hatte.
Deutschlandfunk Nova Update.
Die Vorwürfe gegen ihn waren der Startschuss im vergangenen Oktober für die weltweite MeToo-Debatte. Der ehemalige Hollywood-Produzent Harvey Weinstein. Jetzt ist er wegen Vergewaltigung angeklagt. Weinstein hat sich heute in Begleitung seiner Anwälte und Polizisten freiwillig den Behörden in New York gestellt. Doro Werkmann aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Heißt das, er bekennt sich schuldig?
Nein, sein Anwalt plädiert auf nicht schuldig. Weinstein hatte ja schon vorher immer gesagt, dass es nie zu nicht einvernehmlichem Sex gekommen sei. Gleichzeitig werfen ihm mehr als 100 Frauen sexuelle Übergriffe vor. Heute musste er vor dem Gericht in New York erscheinen, um dort die Anklageschrift gegen ihn verlesen zu bekommen und um die Kaution von $1 Million in bar zu hinterlegen, um erstmal auf freiem Fuß zu bleiben.
Um welche Fälle geht's denn bei dieser Anklage? Was wird Weinstein da konkret vorgeworfen?
Laut Staatsanwaltschaft werden Weinstein Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorgeworfen. Es geht um zwei Fälle aus den Jahren 2013 und 2004. Bei einem der beiden Fälle soll es sich laut US-Medien um die Schauspielerin Lucia Evans handeln. Die wirft ihm vor, sie zu Oralsex gezwungen zu haben. Wer die andere Klägerin ist, weiß man aber nicht.
Warum denn da nur zwei Fälle? Immerhin gibt es gegen den 66-Jährigen Dutzende Vorwürfe wegen sexueller Belästigung oder sogar Nötigung auch noch.
Ja, viele Fälle sind schon verjährt, heißt juristisch kann Weinstein in diesen Fällen nicht mehr belangt werden. Generell sind solche Vorwürfe ja schwer zu belegen. In den beiden Fällen, die jetzt zur Anklage geführt haben, hat die Staatsanwaltschaft aus ihrer Sicht genug Beweise zusammen.
Die Untersuchung belegt, dass er seine Macht, sein Geld und seine Position nutzte, um jungen Frauen aufzulauern und um sie sexuell zu missbrauchen.
Weinsteins Anwalt sieht das naturgemäß anders. In einem Statement vor dem Gerichtsgebäude erklärt er, dass es aus seiner Sicht wahrscheinlich nicht einmal zu einem Prozess kommen wird.
Wenn doch, wird den Frauen, die diese Dinge behaupten, die Jury im Kreuzverhör nicht glauben, vorausgesetzt, wir finden eine Jury, die nicht voreingenommen ist durch die MeToo-Bewegung.
Es ist eine große Diskussion in den USA. Was für Reaktionen hat denn die Anklage gegen Weinstein jetzt aktuell hervorgerufen?
Ja, Erleichterung bei den mutmaßlichen Opfern von Weinstein und überhaupt bei Anhängern der MeToo-Bewegung, dass eben der Fall jetzt doch noch ein juristisches Nachspiel hat. Die Schauspielerin Rose McGowan zum Beispiel schrieb auf Instagram, es gebe Hoffnung, dass die Justiz doch noch siegt. McGowan war eine der ersten Schauspielerinnen, die Weinsteins Übergriffe öffentlich gemacht hat und wirft ihm vor, dass er sie vor 20 Jahren Jahren vergewaltigt hat.
Was passiert denn jetzt mit Weinstein? Du hast ja eben schon gesagt, er sei gegen Kaution wieder auf freiem Fuß.
Ja, er kommt zumindest nicht weit. Weinstein musste vor Gericht seinen Pass abgeben, darf sich nur noch in New York und Connecticut aufhalten, trägt 24 Stunden am Tag eine elektronische Fußfessel. Und am nächsten Mittwoch muss Weinstein dann zum ersten Mal vor Gericht in New York aussagen.
Und die Ermittlungen gegen Weinstein sind auch noch nicht beendet.
Genau, die laufen immer noch. Gestern wurde dann bekannt, dass die Ermittlungen auf Bundesebene in den USA noch ausgeweitet wurden. Unter anderem geht es laut einem Bericht der New York Times darum, ob Weinstein gegen das Anti-Stalking-Gesetz verstoßen hat, um Opfer einzuschüchtern.
Im Fall Weinstein geht es also juristisch voran. Heute wurde gegen den ehemaligen Hollywood-Mogul Anklage erhoben wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Dankeschön, Doro Werkmann aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Yes or no? Das ist die Frage, die sich die Iren heute zum Thema Abtreibung stellen. Es ist ein Referendum über eins der schärfsten Abtreibungsgesetze weltweit, das jetzt gekippt werden könnte. Bei uns in Deutschland ist die Abtreibung ja bis zur 12. Schwangerschaftswoche straffrei. In Irland, da dürfen Frauen aber gar nicht abtreiben. Und das finden viele eigentlich auch gut so.
Ich glaube an die Wissenschaft und die besagt, dass im Mutterleib menschliches Leben wächst. Das sollte man nicht töten. Was die Regierung als Regelung vorschlägt, ist zu extrem. In Großbritannien etwa ist bei 97% aller Abtreibungen die Mutter gesund und das Baby gesund. Es geht also nicht nur um die Härtefälle. Ich bin Katholik und wenn man jemandem das Leben nimmt, dann verwehrt man einem Kind das Recht auf ewiges Leben im Himmel. Man tötet es. Nichts anderes ist eine Abtreibung.
Es wird wahrscheinlich eine sehr knappe Angelegenheit werden. Bis heute Abend um 23 Uhr unserer Zeit können die Irinnen und ihren ihre Stimme abgeben. Stefanie Pieper, ARD-Korrespondentin in Dublin, du hast die Debatte über dieses Thema in den vergangenen Tagen verfolgt. Ist das denn bisher tatsächlich so streng gewesen oder gab es Wege für die Frauen, ins Ausland zu fahren zum Beispiel, um dort straffrei abzutreiben?
Naja, es gab Umwege, würde ich mal sagen, die allerdings kompliziert und auch teuer sind. Also in Irland ist es tatsächlich verboten abzutreiben, es sei denn, das Leben der Mutter ist in Gefahr. In allen anderen Fällen, auch nach einer Vergewaltigung oder wenn der Fötus missgebildet ist, dürfen Ärzte eine Schwangerschaft nicht abbrechen. Das heißt, den Irinnen, die ungewollt, aus welchen Gründen auch immer schwanger geworden sind, blieb nichts anderes übrig, als ins Ausland zu reisen, insbesondere nach Großbritannien, aber auch in die Niederlande. Nach Großbritannien fahren jedes Jahr etwa 5.000 Frauen aus Irland, um dort abzutreiben. Das akzeptiert der irische Staat auch ausdrücklich und sagt, gut, wenn sie es im Ausland machen, ist okay, aber bitte nicht bei uns. So war es jedenfalls bisher. Es kommt aber auch noch vor, dass irische Frauen sich im Internet Abtreibungspillen bestellen und die dann in Irland nehmen, allerdings nicht unter ärztlicher Aufsicht. Das heißt, das kann natürlich gefährlich sein, wenn es da zu Blutungen kommt oder Ähnlichem. Insofern ist das durchaus eine sehr schwierige Situation. Und wenn die Frauen entdeckt würden, dann müssten sie in der Tat mit 14 Jahren Gefängnis rechnen. Es ist noch keine Frau in Irland unter diesem Recht verurteilt worden. Aber trotzdem allein, dass das so wie ein Damoklesschwert über einem schwebt, ist natürlich eine sehr schwierige Situation.
So, und in Irland ist es gerade in den vergangenen Tagen nochmal ordentlich abgegangen. Die verschiedenen Gruppen haben versucht, die Leute von jeweils ihrer Meinung zu überzeugen. Was gab es da so für Aktionen?
Naja, es gab zum einen große Demonstrationen, gerade der No-Seiter, also der Abtreibungsgegner, derjenigen, die alles so lassen wollen, wie es ist. Die haben eine ganz große Demo mit mehr als 100.000 Teilnehmern, glaube ich, in Dublin gehabt. Also das passiert schon nicht alle Tage in Irland. Die Yes-Seite hat natürlich auch eine große Kampagne gefahren. Viele sind auch von Haustür zu Haustür einfach gegangen, haben jetzt an Berufspendler noch mal in den letzten Tagen Flyer und Sticker verteilt, haben aber auch versucht, durch so ungewöhnliche Aktionen, wie man trifft sich abends im Pub und hört sich einfach mal über einen Lautsprecher die Geschichte von einer Irin an, die betroffen ist, die eine Abtreibung im Ausland hat vornehmen lassen, und diskutiert dann darüber, um ein Gespräch darüber in Gang zu bringen. Also auch diese Arten von Aktionen hat man versucht, denn es ist einfach eine sehr emotionale Debatte. Viele betroffene Frauen sind immer noch sehr bewegt von dem, was sie erlebt haben. Insofern ist es ein emotionales, ein bewegendes, oft auch berührendes Thema.
Was sind denn die Argumente eigentlich der Abtreibungsgegner in Irland?
Naja, die sagen einfach, es soll alles so bleiben, wie es ist. Sprich, der Schutz des ungeborenen Lebens, der ist genauso wichtig wie das Leben der werdenden Mutter. Also beide stehen auf einer Stufe und das sollte bitte schön so sein. Ab dem Moment der Empfängnis sei der Embryo ein menschliches Wesen im Prinzip und deshalb könne man dieses menschliche Wesen eben nicht töten. Das ist die Haltung, die natürlich auch die katholische Kirche lange hier vertreten hat. Die hat ja überhaupt erst dafür gesorgt, Anfang der 80er Jahre, dass diese sehr strikte Regelung in die Verfassung aufgenommen wurde. Damals haben noch 2/3 der Iren übrigens dafür gestimmt. Aber inzwischen hat die natürlich schon auch an Autorität verloren durch die ganzen Skandale, die es hier gegeben hat. Und viele Iren sagen heute eben, okay, wir lassen uns da nichts mehr vorschreiben. Wir meinen, es ist das Recht der Frau, über ihren eigenen Körper zu entscheiden und eben auch zu entscheiden, ob sie eine Schwangerschaft, wenn sie sich denn in einer Krise, warum auch immer, befindet, ob sie die, naja, ob sie das Kind dann austragen möchte oder nicht.
Wie steht die Politik zu diesem Thema?
Also es ist so, dass es da eine große Einmütigkeit gibt in der Politik. Also sowohl die konservative Minderheitsregierung als auch alle Parteien sonst im Parlament sind dafür, eben diesen 8. Verfassungszusatz, der eben bislang dieses strikte Abtreibungsverbot vorsieht, zu kippen. Und dann werden ja, selbst wenn es ein Yes-Votum heute gibt, dann wird nicht ab morgen es möglich sein, in Irland Abtreibungen vorzunehmen, sondern dann muss es eben ein Gesetz geben im Parlament und das soll bis Ende des Jahres passieren. Der Vorschlag ist, dass dann Schwangerschaftsabbrüche bis zur 12. Woche ohne Angabe von Gründen möglich sind. Danach dann nur noch, wenn bestimmte gesundheitliche Probleme vorliegen. Aber ob das dann am Ende so kommt, das ist fraglich. Denn auch bei manchen Abgeordneten zumindest gibt es eben immer noch die Haltung, dass eigentlich die bisherige Regelung in Ordnung ist, auch wenn die Parteien selber offiziell dafür sind.
Stefanie Pieper aus Dublin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Von Killarney bis Cork, von Crookhaven bis Letterkenny. Noch bis 22 Uhr Ortszeit stimmen die Menschen in Irland darüber ab, ob das strenge Abtreibungsgesetz im Land gekippt wird oder nicht. Gerade haben wir über die aktuelle Regelung in Irland gesprochen und über die Argumente der Abtreibungsgegner. Johannes Döbbelt hat sich für uns die Argumente der Abtreibungsbefürworter angeschaut und auch mit einer Organisation gesprochen, die schon lange Abtreibungen in Irland trotz des weitgehenden Verbots möglich macht. Johannes, kann man generell sagen, welche Irinnen und Iren heute pro Abtreibung stimmen werden?
Ja, es gibt auf jeden Fall Unterschiede zwischen alt und jung und zwischen Stadt und Land. Die Leute in der Stadt und die eher jungen Iren, die sind im Schnitt für das Recht auf Abtreibung, die auf dem Land und die Älteren dagegen. Melissa Haplin, die ist statistisch irgendwo dazwischen, die ist 55 Jahre alt, kommt aus einem Vorort von Dublin, die ist aber ganz klar pro Abtreibung und sie selbst hat vor vielen Jahren, wie sie erzählt, auch selber abtreiben lassen und ist dafür nach Großbritannien gereist, wie das ja heute auch noch viele irische Frauen machen.
I'm in favor of a woman's right to choose.
Ich bin dafür, dass die Frau die Wahl hat. Kein Jurist, kein Politiker, kein Arzt sollte die Entscheidung für sie treffen. Ich denke, Irland ist zum Wandel bereit und dazu, die dunklen Zeiten hinter sich zu lassen. Dies ist ein phänomenaler Tag, gerade für junge Frauen, die sich nicht ausmalen mögen, dass alles so bleibt, wie es ist.
Gibt es auch irische Prominente, die was zum Referendum gesagt haben?
Ja, Schauspieler und Comedians zum Beispiel, die irische Schauspielerin Tara Flynn sagt, das Referendum ist einfach sehr, sehr wichtig für die Freiheit der Frauen.
It's everything. It's our freedom. It's our autonomy. And I hope that enough of us come out now today to reinforce that.
Ja, sie sagt, dass sie hofft, dass beim Referendum das viele genauso sehen wie sie. Dann gibt es noch ein ziemlich lustiges Video von verschiedenen irischen Comedians, die im Ausland leben, vor allem in Großbritannien. Und die dürfen deswegen heute nicht abstimmen beim Referendum. Und deswegen sagen sie in dem Video zu ihren Landsleuten, hey, stimmt bitte pro Abtreibung heute. Comedian Gráinne Maguire zum Beispiel sagt, ich habe früher nie geglaubt, dass man irische Frauen die Verantwortung für ihren Körper überlassen sollte, weil ich mich noch daran erinnern kann, wie verrückt wir nach Line Dancing in den 90ern waren.
I never really believed that Irish women could be trusted with their bodies, because I remember how crazy we went for line dancing in the 90s.
Line dancing, es ist so ein Gruppentanz, wo alle so in einer Reihe tanzen und was schon mal so ein bisschen bescheuert aussehen kann.
Du hast auch mit einer Organisation gesprochen, die irischen Frauen, die abtreiben wollen, hilft. Was ist das für eine Organisation?
Die heißt Women on Web, ist nicht nur in Irland im Einsatz, sondern auch in anderen Ländern, wo Abtreibungen entweder ganz verboten oder nur sehr restriktiv möglich sind. Und die bieten einmal Informationen und Beratungen für Frauen in solchen Ländern an, aber die helfen den Frauen Frauen auch eben ganz konkret bei der Abtreibung.
Wie machen die das?
Einmal mit so eher einzelnen Aktionen, zum Beispiel mit Abtreibungen auf hoher See. Das gab es auch mal in Irland. Da sind Mitarbeiter der Organisation mit einem holländischen Schiff nach Irland gefahren, haben dann da Frauen, die eben abtreiben wollten, mit an Bord genommen und sind dann wieder rausgefahren in internationale Gewässer. Und da gilt das irische Gesetz dann ja nicht mehr. Wie das funktioniert, hat mir Letizia Zenevic von Women on Web erzählt.
Get women that need to have the procedure on board, travel to international waters, and there the procedure can be done legally and safely to women.
Die Frauen nehmen dann an Bord so spezielle Abtreibungspillen. Also das ist jetzt keine ganze OP oder so, sondern einfach Abtreibungspillen. Und die sind laut der Organisation auch sicher, auch von der WHO anerkannt. Und die Frauen können damit bis zur 12. Schwangerschaftswoche abtreiben.
Du hast gesagt, das sind aber eher einzelne Aktionen, was machen die sonst noch?
Ja, die Haupthilfe passiert eher über die Webseite von Women on Web. Da können sich Frauen diese Abtreibungspillen zuschicken lassen nach Hause. Das geht dann so, also die Frauen bekommen erstmal so eine Online-Beratung mit einem Arzt oder einer Ärztin. Und wenn die Frau dann sagt, ja, ich will abtreiben, dann kann sie sich eben diese Pillen zuschicken lassen. Allerdings ist das im Moment ja illegal in Irland, dann diese Pillen auch zu nehmen. Machen viele aber trotzdem. Manchmal gibt es allerdings auch Probleme dann mit dem irischen Zoll, die diese Pakete dann untersucht und die Pillen auch schon mal entdeckt, sagt Letizia Zenevic.
We've been having problems with the Irish customs, so we offer other options for women. They can pick it up, for example, in Northern Ireland.
Also manchmal müssen die Frauen dann doch noch einen Umweg nach Nordirland machen, um dann dort an die Pillen zu kommen.
Die Iren stimmen heute in einem Referendum darüber ab, ob das strenge Abtreibungsgesetz des Landes gelockert wird. Johannes Döbbelt hat uns die Positionen der Abtreibungsbefürworter geschildert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist eine Münze mit geriffeltem, glänzenden Rand. US-Flagge und Flagge von Nordkorea. Ganz viel weiß, viel blau und rot. Dazu in der Mitte im Profil Donald Trump und Kim Jong-un. So sieht eine Gedenkmünze zum abgesagten Gipfel zwischen Trump und Kim aus. Wurde in den USA im Geschenkshop des Weißen Hauses verkauft für $25. Dann als Tagesangebot auf $20 herabgesetzt nach der Absage des Treffens. Und jetzt steigt tatsächlich so langsam die Nachfrage. Also der Online-Shop ist den ganzen Tag schon down. Und wir fragen uns, hat denn so eine Münze einen Wert? Das ist die letzte Frage heute Abend im Deutschlandfunk Nova Update an Münzsammler Christoph Heinen, Geschäftsführer des Kölner Münzkabinetts. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie sammeln ja auch selbst. Haben Sie sich diese Münze bestellt?
Nein. Habe ich nicht.
Warum nicht?
Ich finde sie persönlich schrecklich hässlich.
Ja.
Das ist schon mal der eine Grund, es ist keine Münze, es ist eine Medaille.
Oha, was muss ich da unterscheiden?
Wenn Sie sich damit anerkanntermaßen etwas kaufen können, Sie gehen also irgendwo in einen Laden, zücken das und es wird akzeptiert ohne Rückfragen, dann ist es im Grunde ein Zahlungsmittel, ein gesetzliches. Da steht in der Regel auch ein Wert drauf, eine Mark, 5 Euro oder sowas. Das steht auf diesem Gerät ja gar nicht drauf. Das ist was sehr Buntes und das kann man sich weglegen, wenn man sich an diesen Gipfel erinnern möchte.
Also Münzen sind diese 10 Euro Richtig. Gedenkmünzen, Sondermünzen, mit denen man auch bezahlen kann.
Oder ein Euro-Stück oder ein 2-Euro-Stück, genau.
Gut, aber dieses Ding ist gut weggegangen. Diese Münze ist schon nicht mehr auf der Seite verfügbar. Irgendwer muss es ja anscheinend gekauft haben zu diesem Sonderpreis, $19.95. Ist eigentlich gar nicht richtig teuer, oder?
Das kommt drauf an. In Köln sagt man ja, was ist was wert, was ein Jäger dafür gibt, ne? Was ja. Ein Bekloppter dafür gibt. Wenn es genügend Leute gibt, die sich dieses Ding für $20 kaufen wollen, dann ja, herzlichen Glückwunsch.
Der Materialwert dieser Münze ist wahrscheinlich nicht sehr hoch.
Nein, ich habe versucht, das mal in Erfahrung zu bringen, was das eigentlich genau für ein Material ist. Das war nicht rauszubekommen. Ich tippe also entweder auf Kupfer, Nickel oder tatsächlich auf Silber, was aber bei den momentanen Silberpreisen, ich sag mal schätzungsweise, einen Wert von 3-4 Euro ausmachen würde. Ein ganz interessantes Detail ist ja, dass das, was da bis heute verkauft wurde, gar nicht das Original ist. Weil die Originalmünze, das habe ich heute auch recherchiert, oder die, jetzt habe ich selber Münze gesagt, also diese Commemorative Coin, diese Gedenkprägung, die gibt es wohl nur 250 Mal. Und das, was da verkauft wird, ist wohl eine alternative Darstellung.
Das ist im Prinzip so eine Gift-Shop-Medaille.
Ja.
Okay,
genau.
Für den Online-Shop. Könnte sie eventuell dann trotzdem in ein paar Jahren mehr wert sein?
Ich will es nicht ausschließen, aber ganz ehrlich, ich gehe nicht davon aus. Ich denke, dass das jetzt, wo es in den Medien ist und jede Zeitung und das Fernsehen und das Radio darüber berichtet, dass das im Moment gefragt ist und vermutlich ist es schon in 2 Monaten nichts mehr wert.
Herr Heinen, ich höre da raus, dieses Ding ist unter Ihresgleichen, unter den Sammlern nicht sehr anerkannt, sondern eher Schund.
Das haben Sie richtig rausgehört. Also ich würde mal sagen, die sich ernsthaft mit sowas beschäftigen, die würden das nicht mit der Kneifzange anfassen.
Münzprofi Christoph Heinen. Zur Gedenkmedaille zum USA-Nordkorea-Gipfel gab es im Sonderangebot im White House Gift Shop.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also studiert habe ich natürlich in Harvard und geforscht habe ich in Oxford und dann war ich natürlich noch an der NYU und an der Sorbonne in Paris, dann Praktika bei Apple, bei SAP und bei der Münchner Rück und nebenher immer schön ehrenamtlich in der Obdachlosenhilfe aktiv gewesen. Natürlich, das kann natürlich nicht alles stimmen. So ein Lebenslauf ist sehr, sehr verdächtig. Der Premierkandidat Giuseppe Conte in Italien, der hatte einen ziemlich verdächtigen Lebenslauf, einen 12-seitigen. Drin stand unter anderem, dass er an der New York University seine Forschung, Achtung, perfektioniert und auf den neuesten Stand gebracht hat. Und die Uni sagt dazu, der durfte eigentlich nur unsere BIP, die Bibliothek, nutzen. Mehr auch nicht. Hat der jetzt geschummelt? Hat er gelogen? Weil eigentlich, ja, wenn er sagt, er hat da seine Forschung perfektioniert in der BIP, ist ja nicht gelogen. Geht das klar? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler hat sich auf die Suche nach einer Antwort gemacht.
Oh krass, okay.
Das überschreitet eine Grenze.
Oh, okay. Man kann es auch zu krass ausschmücken.
Ne, wenn man es jetzt ganz streng sieht, hat er ja Forschung betrieben, indem er sich ein Buch ausgeliehen hat.
Okay, reicht es wirklich, sich ein Buch anzuschauen, um das Ganze Forschung zu nennen und die dann auch noch perfektioniert zu haben? Wenn das nämlich so ist, dann habe ich auch schon Forschung im Vatikan betrieben. Ein kleines Detail, das ich bisher im Lebenslauf einfach weggelassen habe.
Also sowas würde ich mir auch nicht in meinen Lebenslauf schreiben, bloß weil ich mal irgendwo ein Buch ausgeliehen habe. Nee.
Aber das ist eine Lüge. Wenn du ein Buch in der Bibliothek in Harvard liest, dann ist das ja keine Forschung.
Mal so, das ist wahrscheinlich nicht justiziabel, aber es hat doch einen sehr schlechten Beigeschmack und wenn das ein Politiker macht, dann finde ich das nochmal umso schlimmer.
Jürgen Hesse ist einer, der es wissen muss.
Von Hause aus bin ich Diplompsychologe.
Heute ist er zudem Karrierecoach und Autor vieler Bücher.
Über 200 Stück und Fakt ist natürlich, ja, der Bewerber, die Bewerberin hat das Recht, sich von ihrer Schokoladenseite zu präsentieren. Wenn man dann sagt, man hat da was perfektioniert, dann ist das natürlich eine wunderbare Umschreibung, die viel mehr wahrscheinlich an Hoffnung erweckt, als sie einlösen kann.
Es ist ein schmaler Grat zwischen schmeichelhafter Selbstinszenierung und absichtlicher Täuschung.
Ach, so kleine Praktikas, währenddessen ich mir eigentlich immer gedacht habe, wozu sitze ich hier und es bringt mir überhaupt nichts, aber deren Titel einfach richtig gut klingt. Das hau ich schon immer mit rein.
Zu Recht. Schließlich haben sinnlose, meist schlecht oder gar nicht bezahlte Praktika ja eben nur diese eine Funktion, den Lebenslauf etwas zu schmücken.
Absolut. Also wir wissen, es gibt die Wahrheit, es gibt das Verschweigen, es gibt die Halbwahrheit und erst dann kommt die Lüge.
Man muss sich halt auf jeden Fall immer dessen bewusst sein, dass es ja sein kann, dass man genommen wird. Und dann vielleicht die Leute auf irgendwas zurückgreifen, worüber man geschrieben hat, okay, das habe ich gemacht. Und wenn du das dann nicht kannst, dann ist es halt scheiße gelaufen.
Bevor ich also einfach irgendetwas behaupte, sollte ich mir Gedanken darüber machen, was für Konsequenzen das hat, wenn ich auffliege. Sagen wir mal so, Excel-Kenntnisse, die sind einfach aufzuholen. Da ist Übertreiben schon okay, sagt Jürgen Hesse. Doch die Behauptung, fließend Mandarin zu sprechen hingegen, die ist schon schwieriger glaubhaft zu verkörpern. Ah, kannst du mal ganz kurz für mich bei Google Translate, ich weiß nicht mehr, wie man das sagt. Qin Qin Ding Yang. Qin Qin Ding Yang. Das ist so. Qin Qin Ding Yang. Qin Qin Ding Yang. Das ist so, auf Mandarin.
Also wenn Sie angeben, Mandarin zu können, dann können Sie zumindest davon ausgehen, dass es da nicht so viele Interviewer gibt, die das überprüfen können. Wenn man Sie aber dann entsprechend nach Südostasien schickt, dann fliegt die Sache wahrscheinlich auf.
Neben Computerkenntnissen und Sprachen wird laut Jürgen Hesse im Lebenslauf bei den Hobbys viel geflunkert. Grundsätzlich ist Hobbys angeben eine gute Sache. Denn da haben wir gerade die Chance, uns von den anderen Bewerbern abzuheben.
Ja, kommt auch von wo ich mich bewerbe, denke ich so. Ne? Also wenn ich irgendwo weiß, okay, die Firma oder die Leute sind da ein bisschen cooler drauf und dann würde ich schon schreiben, ja, ich habe 5 Jahre lang getan.
Wo kann du das Jurist?
Und gerade als Jurist, wenn da jemand tanzt, wenn er dann eine besondere Beziehung zu seinem Körper hat, zur Bewegung, dann glaube ich schon, dass der ein anderer Mensch aus einem anderen Holz geschnitzt ist, sozusagen, wie jemand, der sagt, ich habe überhaupt gar keine Hobbys.
Jürgen Hesse sagt, bei der Auswahl von Bewerbern sind 3 Kriterien wichtig. Erstens die Kompetenz, also die harten Fakten. Zweitens die Leistungsmotivation, also der Lernwille. Und letztendlich das Wichtigste, die Persönlichkeit.
Der Bauch, das Herz signalisiert dem Verstand, mit dem kannst du, dem traust du was zu.
Wenn ich mich auf den Arbeitsmarkt begebe, dann habe ich auch das Recht, den Arbeitgeber so zu verführen, dass er oder sie mir das Vertrauen schenkt.
Was nicht bedeutet, dass man eben das Blaue vom Himmel schwindeln darf, aber man darf schon sich von seiner Schokoladenseite präsentieren. Das Unternehmen tut das auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.